Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einer weiteren Folge der wunderbaren Runenschau, jetzt noch runiger. Heute mit unserem wunderschönen, gut aussehenden Menschen mit der Ferrari-roten Brille, dem Florian. Hallo Florian.
Hallo, hallo. Freut mich wieder dabei zu sein.
Warum sagst du das eigentlich jedes Mal? Aber ja, freut mich auch, dass du wieder da bist, mein Schatz. Kuss geht raus. Und an zweiter Stelle haben wir heute in der Runenschau die Runenschau aka Pascal. Hallo Runenschau.
Hi, einen wunderschönen guten Abend.
So, der Pascal ist, den haben wir eingeladen heute, weil er bringt so ein bisschen die Sicht eines Neueinsteigers mit. Er hat jetzt vor kurzem erst angefangen mit Riftbound. Aber darüber sprechen wir erst in unserem zweiten Segment. Jetzt erstmal geht es um die Xi'an Regional in China, was heute beendet wurde. Und da hatten wir ein sehr, sehr spannendes Matchup im Finale. Aber dazu hat der Florian bestimmt ein paar Randinformationen für uns. Florian, schieß mal los. Was war denn in Xi'an so los aktuell an diesem Wochenende?
Hallo. In Xi'an, ganz einfach, war einiges los. Es waren weniger Spieler wie erwartet. Also es waren insgesamt 640 Leute, die mitgemacht haben. Ich hätte gedacht, dass mehr mitmachen, vor allem im China-Bereich. Aber ja, die Aufteilung war relativ offen. Also wir haben komplett querbeet, maximale Vertretung 69, das war eine Irelia. Und ansonsten alles so groß und grob vertreten. Gab natürlich dann die Spitze mit Day 2 Converts, natürlich auch Irelia. Die zeigt momentan in der Meta einfach, dass sie jetzt das stärkste Deck geworden ist, da die roten Decks alle abgeflacht sind. Dann ging es weiter bis in die Top 8. Das sieht man natürlich dann auch weiterhin die Stärke hier Irelias. Dann haben wir noch eine Vex und eine Diana, alles im Chaos-Pool. Und dann haben wir Asia und Leblanc. Bis hin zum Finale, wo sich dann die Diana und der Asia getroffen haben. Es war an sich schon ein grundlegend interessantes Finale zwischen den beiden. Asia hat halt mit seinen ganzen Minions, also mit seinen Sensor schon gezeigt und seinen Gear, dass er halt immer wieder sehr viel Deck aufbauen kann. Im anderen wiederum, die Diana ist sehr weit gekommen, weil sie auch ein spezielles Deck meines Erachtens gespielt hat. Denn sie hat einfach Gear Hate im Main gespielt, heißt Acceptable Losses und diese Temporary Maske für zwei, deren
Turn
Namen
to
ich
gerade
nicht
Turn to Dust,
genau. Die zwei gespielt hat und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Gear Hate so wichtig ist. Wenn man aber jetzt bedenkt, was aktuelle Meta ist mit Aurora, Azir, was wiederkommt und Leblanc, hat man schon 3-4 Heavy Decks, meines Erachtens. Und es ist schon sinnvoll, das so zu spielen. Aber ja, am Ende hat es der Azir geschafft, war relativ gut. Aber zurück zu Diana. Daniel, wie findest du das Deck? Wie hast du es gesehen?
Also ich möchte ganz kurz noch einwerfen, dass auch eine Irelia natürlich ein potenzielles Target ist für Gearhate, weil du hast ja trotzdem Guardian Angel, du hast ja trotzdem die Swiftness Boots. Und im Gesamtpaket, wenn man das alles betrachtet, hat man schon einige Decks, die sehr angewiesen sind auf Gear. Du kannst in der Mirror Match zum Beispiel, wenn sie das Frigid Touch-Dingsbums spielen, wie heißt denn das? Frigid Jewel, glaube ich.
Ja.
Das kannst du, das triffst du sehr, sehr gerne. Dann hast du, wie gesagt, Aurora, Leblanc mit dem Baited Hook. Wir haben jetzt Irelia, die ganzen Gears wie die Boots. Und auch in Vex sieht man häufiger immer wieder Boots. Plus darüber hinaus jetzt mal die ganzen Randdecks, sowas wie Jhin. Der hat ganz eindeutig dieses, wie heißt es, Experimental
Hextech Anomalie oder so, oder?
Also Hextech Anomalie, genau, das kannst du sehr gut treffen. Und so weiter und so fort. Also jedes Deck hat eigentlich Gear, was man treffen kann. Und wenn du es nicht brauchst, hat er als 2-Drop den Traveler gespielt, den Traveling Merchant, wo du dann nochmal filtern konntest, um dann das Deck quasi, also um die schlechten Karten einfach loszuwerden, was ziemlich gut war. Das hat mich davon überzeugt, vielleicht sogar selbst hinzugehen und ein bisschen Gear Hate zu spielen, weil ich das so genau gar nicht auf dem Schirm hatte. Auf der anderen Seite sind so essentielle Karten wie zum Beispiel ein Watcher halt auch nicht mehr vertreten gewesen, wo ich mir dann am Ende des Tages auch nicht ganz sicher bin, ob ich das dann so spielen möchte oder nicht. Vielleicht wird es eine Kombination aus meinem und aus dem, was ich gesehen habe mit dem Gear Hate. Aber das ist auch immer so abhängig, wo du spielst, wie die Meta so ist und so weiter und so fort. Aber aktuell, Gear Hate ist wohl echt wichtig und echt eine Sache. Ne? Ich meine, Irelia spielt ja auch tatsächlich einen Adaptatron Main, um Gearhate zu besitzen. Ja, aber kommen wir doch mal kurz zu Pascal. Pascal, Azir oder Diana? Was hättest du jetzt gesagt, so aus dem Bauch raus?
Diana, definitiv.
Ja, also ich muss gestehen, für mich persönlich, ich hätte auch mich mehr gefreut, wenn die Diana das geholt hätte, um ehrlich zu sein. Aber der Azir-Spieler hat auch, glaube ich, schon. Das ist der erste Spieler, der 2 Regionals in China gewonnen hat. Ist halt ein, ja, also ganz kleiner Fun-Fact am Ende. Das war der unemotionalste Sieg meines ganzen Lebens, den ich gesehen habe. Ohne Scheiß. So richtig trocken abgebrüht, wo ich mir dachte, alter Junge, ich hätte geheult, ich hätte geflennt, ich wäre auf dem Boden zerstört, ich wäre, also nicht am Boden zerstört, aber ich würd vor Freude wäre ich, glaube ich, gestorben. Und er, okay, danke. Also so krass. Nun gut. Jetzt geht es allerdings um was ganz Spezielles. Deswegen haben wir uns den Pascal ja eingeladen. Pascal, du hast jetzt das erste Mal, waren wir zusammen auf einem Event, beziehungsweise fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist du denn auf Riftbound aufmerksam geworden?
An sich dadurch, dass ich mit Legends of Runeterra angefangen habe und schon ewig TCG-affin bin und TCGs spiele und allein durch die Artworks so eine gewisse Bindung halt entstanden ist. Und da anderen TCGs, die ich aktuell spiele, einfach der Spaßfaktor komplett verloren gegangen ist, dachte ich mir, ja komm, ich gebe Riftbound eine Chance und bin echt froh, dass ich es gemacht habe.
Okay, das bedeutet im Umkehrschluss, du hast gesagt, die anderen TCGs, die du gespielt hast, welche sind das denn? Dass wir so einen kleinen, auf was wir aufbauen können, mit was ich arbeiten kann im Sinne von die Ressource. Das Ressourcensystem ist ja speziell in Anführungszeichen, aber ich weiß zum Beispiel, dass du One Piece spielst, von daher kennst du das so ein bisschen, aber was ist denn das andere?
Eigentlich so die großen drei, kann man sagen. Yu-Gi-Oh!, Magic und Pokémon und halt aktiv noch immer noch One Piece.
Okay, also kennst du die großen drei, was schon mal sehr gut ist, weil du kennst dann das alte Mana-System von Magic, wo wir uns einig sind, dass das leider Gottes einfach so Magic-exclusive bleibt und es einfach so alt ist, in Anführungszeichen. Dann kennst du auch aus Magic, dass die Interaktion im Gegnerzug, die hast du ja bei Riftbound jetzt bedingt auch. Darüber hinaus hast du das Geschwindigkeitssystem aus Yu-Gi-Oh! Verstanden.
Ja.
Der Spells, muss man ja so zusagen, weil das ist in Riftbound ja auch. Du hast ja Actions, Reactions und normale keine Actions oder Reactions, also Spells, die du einfach so spielen kannst, auch nur in deinem Zug. Und dann hast du das ganz konkrete, nicht Riftbound-ähnliche Spiel Pokémon, wo du in deinem Zug alles raushauen kannst, was du eigentlich willst und kannst. Und dann gibst du ab an den Gegner und guckst erstmal zu.
Ja. Gut. Spiegelt sich auch in dem Deck, das ich aktuell spiele, so ein bisschen wieder.
Also spielst du quasi Pokémon?
Ja, so ungefähr. Ich meine, Ohren ist ja in gewisser Weise so ein kleines Pokémon.
Und aber dieser grinsende Mensch mit seiner Ferrari-roten Brille war jetzt nicht einer der Gründe, wieso du das Spiel angefangen hast, oder?
An sich nicht, nein.
Okay, gut.
Das war eine große Überzeugungshilfe, sagen wir es mal so.
Eine große Überzeugungshilfe. Dir liegt doch die ganze Zeit schon etwas auf der Zunge.
Ja, was soll ich sagen? Also ich habe natürlich viel Überzeugungsarbeit geleistet, das stimmt wohl. Es hat schon ein bisschen so den Stups gegeben mit, ich gebe dir die Ohren-Legend, ich gebe dir das, weil ich ja wusste, dass er Fan davon ist. Und dann hat sich das so langsam aufgebaut. Dann hat er sich irgendwann durchgerungen, Display zu kaufen und ich glaube, dann ist so langsam der Stein ins Rollen gegangen. Weil beim Opening kann er ja selber sagen, was er gezogen hat. Und das war, glaube ich, auch die Grundlage, wieso er dann angefangen hat, auch weiter das Deck zu bauen. Oder, Pascal?
Ich meine, besserer Start kann man eigentlich nicht haben, als eine Signed Teemo zu ziehen.
What the fuck?
Ja.
Ah, ich glaube, ich erinnere mich an die Story. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Da hat der Flo mir geschrieben, Alter, der Pascal, der hat sich jetzt ein Display gekauft und hat die Signed Teemo-Karte gezogen. Ich denke mir so, okay, ja, gut. Das Glück ist mit dem intelligenten Menschen, aber es sei dir gegönnt.
Danke.
Aber jetzt habe ich mal eine ganz private Frage an den Pascal. Pascal, wir kennen uns auch schon sehr lange, oder? So rein vom optischen Sehen her. Und das müsste das erste Mal gewesen sein, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich in Landstuhl in dem besagten Laden, der da mal in der schrägen Straße war.
Genau.
Mit deiner Dreierklicke, richtig? Das war zu dem Zeitpunkt, wo er noch aktiv Yugi gespielt hat.
Das ist komplett richtig.
Oh Gott, das ist ja auch schon
ewig her.
Holy moly, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich.
Ja.
An, Und es sind auch keine 10 Jahre, wird es her war.
Nein, länger.
Gell?
Ja.
Das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass du auch in dieser CCG-Szene sehr lange und sehr viel schon unterwegs bist. Dann ist ja der eigentlich der Anfänger des Ganzen hier unser Florian. Vielleicht sollten wir den mal ausfragen.
Das wäre ein Plan.
Okay. Aber wir schweifen ab. Erzähl mal, wir waren zusammen auf einem Pre-Rift-Event. Mit welchen Vorsätzen bist du da rein? Was hast du dir gedacht? Und erzähl einfach mal von deiner Erfahrung des ersten Pre-Rifts.
Ich bin das generell ganz anders angegangen als bei One Piece zum Beispiel. Da ich mich bei One Piece im Vorfeld sehr speziell über die Karten informiere und in welcher Kombination die einfach gut wären im Pre-Rift. Das habe ich, im Pre-Release. Und im Pre-Rift habe ich das halt gar nicht gemacht. Ich bin da komplett planlos reingegangen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, nur mit dem Wissen, was ich halt so durch das Spielen mit dem Flo hatte. Aber ich hätte nicht erwartet, in was für einem Ausmaß mich das begeistert beim Spielen. Weil einfach diese Stimmung im Laden, diese Stimmung beim Spielen mit den Leuten, die Interaktion, die man einfach machen konnte, das war Wahnsinn.
Okay. Ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die Riftbound Community sehr, sehr eigen und sehr, sehr, trotz dass sie aus League of Legends kommt oder dieses Franchise League of Legends halt drüber liegt, ist die nicht so, wie die League of Legends Community man sich eigentlich vorstellt, sondern eigentlich schon das komplette Gegenteil. Würdest du das auch sagen, Flo? Also offiziell auf der Regionals warst du und du hast gesehen, wie die Community eigentlich ist. Also es ist keine League of Legends Community.
Nein, definitiv nicht. Also die Community ist wirklich sehr herzlich. Es wird egal von wem, man wird empfangen. Sei es irgendein Big Body Spieler wie Alan, wie sie alle heißen. Es sind am Ende auch nur Menschen, die freuen sich, mit den Leuten zu reden, über Riftbound zu reden. Das ist einfach nicht so wie in League, weil League ist schon immer so ein gewisser Salzgehalt in der Luft, sag ich mal. Weil man merkt einfach, die Leute sind sehr toxisch. Man macht einen Fehler, man wird gleich auch beleidigt und alles drum und dran. Hier, ein Fehler passieren, jo, okay, machen wir weiter. In Nexus Knights, ey, ich habe das falsch gelegt, kann ich das ändern? Dann heißt es immer wieder mal, ja klar, mach nur, das ist gar kein Problem. Regionals, anderes Thema, klar, da geht das nicht, aber die sind trotzdem alle immer sehr herzlich. Es wird immer alles normal geredet, wenn Fragen sind, genauso. Wenn Judges gerufen werden, man ist nicht gegeneinander beleidigt. Es ist einfach nur, um was zu kontrollieren. Bei mir im Regional war es so, dass einfach bei einer chinesischen Karte, die ich hatte, das war meine Rek'Sai, der Holzwurm, also der Signature-Spell, den hatte ich auf Chinesisch. Ich habe es dem Gegner erklärt, aber er wollte sich einfach nur versichern. Ist vollkommen okay. Also da war irgendwie keiner irgendwie so drauf, dass er dich irgendwie beleidigt war oder was. Und man ist immer, egal wo man hingegangen, herzlich empfangen geworden. Und das ist halt einfach was, glaube ich, dieses Spiel aktuell einfach ausmacht. Einfach gemeinsam zu spielen, Bock zu haben, alles zu testen und so weiter.
So eine Judge-Frage ist ja auch immer so eine Überwindung.
Grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Einen Judge zu rufen ist eine gewisse Art und Weise eine Überwindung. Allerdings haben die genau einen Job und diesen Job zu erfüllen, dir die Regelfragen beziehungsweise in dieser Situation zu helfen. Wichtig dabei ist allerdings, ich habe immer das Gefühl, dass der Gegenüber dann irgendwie angepisst ist, von wegen, wir würden jetzt anfangen, absichtlich auf Zeit zu spielen. Aber seid versichert, dass es eigentlich nur darum geht, um sich selbst abzusichern, diesen Spielzug richtig zu machen, damit auch beide zu 100% das Spiel, den Spielspaß weiterhin behalten können in dieses Matches. Aber was ganz anderes, Pascal. Und zwar geht es jetzt darum, du hast jetzt sehr viele Spiele gespielt, wo es tatsächlich eigentlich darum geht, die Lebenspunkte des Gegners auf Null zu kriegen. Sei es jetzt durch Karten im Sinne von One Piece, dass du Lebenskarten hast, die du nehmen kannst. Sei es Lebenspunkte im Magic oder Yu-Gi-Oh! Oder auf der anderen Seite Pokémon, wo du selbst Preise nimmst, was basically das umgekehrte One Piece ist, haben wir hier ein anderes System. Wie bist du am Anfang als Neueinsteiger in Riftbound mit den Battlefields und mit dem Punktesystem klargekommen? Weil das ist ja essentiell anders, wie zu den Spielen, die du aktuell gespielt hast oder noch spielst.
Vom Gefühl her ganz anders. Und es ist auch nach wie vor immer noch so eine kleine Problematik, dass man das nicht so ganz auf dem Schirm hat. Ja, im nächsten Zug scored er den letzten Punkt, der ihm fehlt. Das ist immer noch nicht so 100% verankert, aber es wird besser. Und es ist ein wahnsinnig gutes System, weil es einem trotzdem so viele Möglichkeiten gibt, dass man im Early vielleicht dann doch mal noch diese 3-4 Punkte durchgehen lässt und dann kontinuierlich alles zu verhindern, was der Gegner plant. es macht einfach Spaß. Es macht einfach richtig, richtig Spaß und bietet so viele Möglichkeiten für Taktiken, für Strategien, was man teilweise wieder in anderen TCGs vermisst. Weil dort entscheiden sich die Spiele, bevor die Lebenspunkte eben auf Null sind oder bevor man sein letztes Leben nimmt. Und das ist schade. Echt schade. Und Riftbound hat da echt eine gute Lösung mit diesem Punktesystem über die Battlefields. Auch diese Änderung, die jetzt im neuen Set ist mit Baron, mit dem Baron Pit, es ist schon eine schöne Sache, weil es einfach, es bewegt sich weiter, es bleibt nicht mit jedem Set gleich. Diese Änderungen vom gesamten Spiel sind einfach da und das ist echt cool.
Und was war denn für dich persönlich in Anführungszeichen gleich zu den anderen Kartenspielen, die du bisher gespielt hast?
Leicht.
Gleich, also
gleich,
identisch.
Also gleich. Eigentlich das Beschwörungsprinzip, dass einer, um eine Einheit zu spielen oder um eben einen Spell zu aktivieren, dass du ein gewisses Ressourcenkontingent benötigst und auch diese Mechanik mit dem Bezahlen von Kosten ist ja bekannt in dem Sinne von anderen Spielen. Das war jetzt nicht so eine große Umstellung.
Wie fühlst du dich mit dem Runensystem allgemein? Weil es gibt ja neben dem Runensystem natürlich, also neben den Energy gibt es ja auch Powerkosten. Und die können dich ja gegebenenfalls auch immens nach hinten feuern, wenn du das falsch spielst. Wie kommst du damit klar aktuell?
Eigentlich ganz gut, weil es echt gut gelöst ist. Weil das ist genau so ein Ding, was ich beim Magic irgendwie vermisst, dass man das outsourced, dass man nicht eben die Runen ziehen muss aus seinem Main Deck, sondern dass sie einen eigenen Stapel haben, dass sie sich selbst quasi recyceln, dass man die Runen, die man weglegt, um sie zu bezahlen, eben unter Stack kommen. Das ist eine richtig gute Lösung. Und es ist halt dieser Unterschied, den man halt eben hat. Man muss seine Züge planen, man muss richtig mit seinen Ressourcen umgehen. Und das ist in dem Spiel schon sehr gut umgesetzt.
Da hast du genau das angeschnitten, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sondern das Thema Runenmanagement. Weil ich bin mir sicher, das hat der Florian, das hat der Daniel und das hat der Pascal am Anfang des Spiels auch immer sehr oft falsch gemacht. Und ich bin mir sicher, dass Runenmanagement in Riftbound eine essentielle Fähigkeit ist, die einen guten Spieler zu einem sehr guten Spieler unterscheidet und das Tempo im Spiel wahrnehmen kann und dann einschätzen kann, ob es jetzt sinnvoll ist, sich so krass zu derampen oder halt nicht. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Spieler. Glaubst du, Pascal, dass du schon ein sehr guter Spieler bist? Oder hast du das Gefühl, oh, jetzt habe ich vielleicht eine Rune zu viel recycelt oder eine Rune zu schnell gedacht, ich müsste den spielen, habe das Tempo falsch eingeschätzt und so weiter und so fort?
Oh, da bin ich generell noch weit davon entfernt. Das gerade jetzt am Freitag bei der letzten Nexus Night erlebt. Aber ich habe ja auch erst angefangen. Ich bin ja noch so ein bisschen in den Babyschuhen. Aber hab da schon meine Pläne und meine Ambitionen, die am Steigen sind.
Sehr gut, dass du das Thema Babyschuhe angezogen hast. Florian, was waren denn deine anfänglichen Fehler, die du so gern gemacht hast im Spiel?
Ja, was soll ich sagen? Anfängliche Fehler. Wir haben ja damals noch mit Proxy-Karten mit Jinx gespielt. Da bin ich ja auch immer sehr aggressiv rein. Hab gemeint, ach ja, ich baller jetzt alles einfach raus, lauf einfach da rein, übernehme das Feld. In der Sekunde hat er dann damals Typhon oder du, wie Typhon auch Annie gespielt hat, einfach Flash gespielt. Heißt, er hat mich reinlaufen lassen, hat mir den Punkt gegeben, er hat alle seine Units gesaved. Ende vom Lied. Ja, ich habe alles raus, hatte nur noch 2 Runen, sonst gar nichts mehr. Und dann sind mit 8 Runen im Gegner mich nicht überlaufen worden, weil ich halt einfach dieses, vor allem ich bin ja noch jünger im TCG-Bereich wie ihr alle, mich komplett überlaufen. Ich muss mich da auch erst komplett reindenken, das überlegen, dass es doch vielleicht wichtig ist, dieses Management mal hinzukriegen und zu sagen, okay, lohnt sich das jetzt? Irelia war dasselbe Beispiel. Lohnt sich das jetzt, die Unit zu spielen, sie ready zu machen? Das kostet mich am Ende dann vielleicht 2 Powerkosten, weil ich gerade eine Vex aufspiele oder sonst irgendwas. Das heißt, ich setze mich einen Turn zurück. Lohnt sich das? Und das ist immer die große Sache, wo man dann gucken muss, mache ich mir den nächsten Turn kaputt? Mache ich mir die Curve kaputt? Und so weiter. Und das hat auch eine Zeit gedauert. Also ich muss sagen, jetzt komme ich langsam in die Richtung, dass ich mehr verstehe. Aber die ersten 2 Sets war das immer noch ein bisschen zu hoch für mich, nenne ich es mal so.
Zu hoch für dich, Florian, würde ich sagen, war es nicht. Zu hoch für dich war immer nur, spielt doch Fight or Flight. Ja, ich reite sehr oft auf diesem Ganzen rum. Ne? Also was auch essentiell wichtig ist natürlich, wo man sich am Anfang sehr oft reinreiten lässt, ist im Sinne von, dass der Gegner Sachen sagt, die du spielen könntest und dann machst du das am Ende des Tages. Mach das nicht. Überdenk deinen Zug selbst so gut, wie du kannst. Mach dir dein eigenes Bild. Wie hat der Martin letzte Woche gesagt? Indem du, was hat er gesagt? Clear? Nein. Clear? War es clear gespielt hast? Nee. Was hat er? Er hat einen Ausdruck gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss ihn nochmal fragen. Ich habe es wieder vergessen, wo ich nachgefragt habe, weißt du? Wenn du mit den Informationen, die du jetzt hast, den bestmöglichen Zug gespielt hast, ohne den Random-Faktor zu, da hat er doch, glaube ich, gesagt, spiel clear.
Ich weiß ja, ich weiß, was du meinst. Ja, er hat gesagt, wenn du selber sagst, okay, der Zug hätte nicht besser laufen können, du hast alles gemacht, was in deiner Macht stand, dann ist es ein gutes Play, ein clear Play, glaube ich. Irgendwie so in der Art war das. Weil du konntest nur das rausholen, was gerade deine Karten hergegeben haben. Das ist das, was du, denke ich, meinst. Weil du musst immer in dieser Situation bleiben, zu sagen, okay, ich habe den bestmöglichen Zug gespielt, ohne dass ich sagen müsste, hätte ich was besser machen können. Sondern man ist sich selber bewusst, okay, das war in dieser Situation der beste Zug, den ich machen konnte, weil das haben meine Karten hergegeben, die ich gerade gezogen habe und die ich auf der Hand hatte.
Plus das, was die offenen Quellen des Gegners hast du gut berücksichtigt, so gut wie du kannst. Also du hast gesehen, der Gegner hat zwei Runen offen und bist mit dem Risiko dahin gegangen, um dieses Play zu machen, obwohl du wusstest, dass das passiert ist. So, aber jetzt kommt die große Masterfrage an den Pascal. Pascal,
jetzt kommt's.
Jawohl. Wie oft warst du in der Situation in deinem eigenen TCG-Leben, wo du dir gedacht hast, ey, okay, dieser Zug hätte ich nicht besser spielen können, weil ich habe so das Gefühl, man verfällt dann oftmals in einen Trott. Man hat so eigentlich nicht überlegt und macht so ein Autoplay. So das, was du immer machst, aber nie drüber nachdenkst, war der Play jetzt richtig.
Ja, genau diese Situation hatte ich schon sehr, sehr oft. Einfach dieser Automatismus, diese Autoplay, die kickt. Und man denkt gar nicht mehr nach, hat der Gegner überhaupt noch die Möglichkeit, im nächsten Zug eine Counterplay zu etablieren, irgendwie nochmal ein Board aufzubauen. Man überlegt soweit gar nicht. Man hat nur noch seine Play im Kopf, will diese eine Play durchführen, der Rest ist alles egal. Und dann sind das die Momente, wo man sich am meisten über seinen Fehler aufregt. Weil das sind die Momente, die meistens zu 99% in die Hose gehen.
Ja, also genau das, was ich gesagt habe. Ich hatte auch meinen Play im Kopf. Der Florian hat mich aus dem Konzept gebracht. Oder ein Spieler hat mich aus dem Konzept gebracht. Ist ja völlig egal. Aber ich habe in dem Moment einfach zu wenig nachgedacht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei uns dreien so. Ich verspreche mal in der Mehrzahl. Das machen wir teilweise zu wenig. Und eine Sekunde länger drüber nachzudenken, über diesen Play. Weil, das kommt auch wieder zu dem großen Thema Timespiel, Zeitspiel, ne, ist ja eigentlich auch nicht erlaubt. Ne, man soll in einer ordentlichen Geschwindigkeit spielen. Und das wird auch ganz oft abused, sind wir ehrlich. Ne? Wie oft kam es dann dazu, dass Menschen absichtlich zu lange Zeit gelassen haben, obwohl der Play eigentlich schon zu 200% auf dem Tisch liegt und du weißt genau, was du zu tun hast eigentlich. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man sehr weit ausfächern kann, sehr in die Länge ziehen könnte, was wir jetzt an dieser Stelle nicht machen müssen. Und jetzt was ganz anderes. Schweif mal kurz nochmal zurück, weil du bist jetzt eingestiegen mit Unleashed. Also hast du ja viele Mechanics von früher, die kennst du, oder von früher in Anführungszeichen, so alt ist das Spiel noch gar nicht, früher klingt ja so 2024 oder Ende oder noch früher. Du hast aber einige Mechanics oder Regeländerungen des Spiels gar nicht mitbekommen. Kennst du den Begriff reflexive Trigger?
Boah, nee. Das klingt schon nach Kopfschmerzen.
Ich versuche dir mal einen reflexiven Trigger zu erklären. Du kennst die Karte Falling Star, oder?
Ja.
Mhm. Auf der Karte steht ja drauf, deal 2 damage, do this twice. Ja. Oder nee, do this twice, Doppelpunkt, deal 2 damage. Oder 3 damage.
Ja, ja.
Somit wurde auf dieser Karte mit diesem do this twice ein reflexiver Trigger eingeleitet, der damals gesagt hat, du castest diese Karte und sagst, ich spiele jetzt Falling Stars. Dein Gegner hat jetzt die Möglichkeit, eine Reaktion zu spielen. Dann targetst du deine Ziele. Ich wähle Ziel A, Ziel B. Dann hat der Gegner, nachdem der erste Schuss von Falling Star getriggert hat, beziehungsweise bevor Falling Star triggert, hast du nochmal Möglichkeit, nachdem das zweite Ziel gezielt worden ist, nochmal die Möglichkeit, etwas anzuziehen. dann ist der erste Schaden geschossen worden und dann hast du nochmal die Möglichkeit gehabt, auf den zweiten Trigger theoretisch zu reagieren zu können. Und so weiter und so fort. Also du hast quasi, ein reflexiver Trigger war nichts anderes wie, dass ein Spell, eine Karte in drei Segmente gesplittet worden ist. Auf den Cast, auf das erste Target und auf das zweite Target. Und ich schwöre dir bei Gott, ja, der Judge macht den Finger schon hoch, bitte.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass alles resolved ist zwischendrin. Heißt, bestes Beispiel war Seth dann zum Beispiel mit seiner Legend Ability. Er hat 3 Schaden auf eine Unit geschossen bekommen. Die ist dann geprockt und dann konnte man nochmal 3 Schaden schießen. Heißt, er ist dann trotzdem gestorben, obwohl man ihn gesaved hat.
Genau. Also, wow. Sei froh, dass du in dieser Zeit des reflexiven Triggers nicht, also ich meine, die gibt's heute immer noch, auf eine gewisse Art und Weise. Nur die 2 bekanntesten reflexiven Triggers, Icarthian Rain und Falling Stars, wurden umgeschrieben, dass es nicht mehr so ist. Sondern es soll, so wie geplant, da haben wohl Entwickler und die Menschen, die das Spiel gespielt haben, die Tester, die Playtester und die Entwickler aneinander vorbeigesprochen und haben gesagt, ey, reflexive Trigger sind was Saugeiles. Den müssen wir so spielen. Aber geplant war im Prinzip genauso, wie man sich vorstellt. Die Karte macht 6 Schaden, also 2x3. Und die resolve komplett einmal. Also, du musst dir keine Kopfschmerzen mehr machen. Aber stell dir vor, du müsstest in so einer Welt noch leben. Da hast du vermutlich sehr bedingt viel weniger Spaß. Florian, hast du noch irgendwelche Beispiele, die damals so krass unterschiedlich waren zum jetzigen Spielen? Also, reflexive Trigger ist schon sehr gut.
Ja, reflexive Trigger war, denke ich, das A und O, was es damals gab. Aber ansonsten auf Anhieb müsste ich jetzt überlegen, was haben sie denn sonst großartig geändert?
Ich kann noch eins einwerfen. Ich weiß gar nicht, obwohl der hat er auch schon so ein bisschen gespielt, aber Miracle Draven, Miracle allgemein als Übertopic. Miracle. Ein Wunder werden war in einem Spielsystem, wo du unendlich viele Karten ziehen kannst. Hast du Miracle so teilweise mitgehoben, Pascal? Das müsste Ende Spiritforge gewesen sein.
Miracle Draven war eines der Decks, mit dem der Florian mir das Spiel erklären wollte. Aber nicht, dass ich das Spiel... Nein, der Florian hat das gegen mich gespielt. Das war eher so... Man hat das Spiel einem nicht so langsam beigebracht, sondern du spielst jetzt gegen so the top of the tops. Also richtig rein da.
Ich habe mal eine Frage. Was bist denn du für ein Mensch, wenn du einem Anfänger Miracle zeigen willst?
Was soll ich denn sagen?
Was hast denn du dir dabei gedacht? Kannst du nicht Garant spielen oder sowas? Einsteigerfreundlich.
Ja, war doch einsteigerfreundlich, oder nicht? Miracle ist doch langsam.
Total.
Ach, komm. Aber willkommen in einer normalen Welt, Pascal, wo Miracle keine Sache mehr ist, weil Cold Shot, Rest in Peace, für immer erstmal weg ist. Erstmal. Ah, wichtig, jetzt wo mir das gerade einfällt. Wir können mal über das Thema Rotation sprechen, weil das kennst du ja nur bedingt aus Kartenspielen. Also ich meine, wenn du hast ganz viel aktiv Yu-Gi-Oh! Gespielt, da gab es ja Bans und Limit und Restrictions.
Ja.
Aber Rotation hast du so noch nie wirklich erlebt. Vielleicht jetzt in One Piece, ja, da ist es auch das erste Mal passiert, nach 13 Sets, dass es eine Rotation gibt. Was glaubst du, wie findest du allgemein Rotation in TCGs und was ist deine Meinung zu dem Ganzen?
Hast du so... zweigeteilt, um ehrlich zu sagen. Auf der einen Seite verstehe ich es, weil der Power Creep, der wird ja zum Beispiel bei One Piece exorbitant groß. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Möglichkeiten dadurch. Man hat die Möglichkeiten, eben mehrere Formate dann aufzustellen, wie in Magic, dass man immer nur die alten Sets spielt oder nur die neuen Sets und da kommt immer nur so eine kleine Abweichung, eine kleine Änderung dabei. Das ist schon ein bisschen von beidem. Also zu 100% kann ich mich da persönlich nicht entscheiden. Es hat was Positives und Negatives.
Florian, was ist deine Meinung zu dem Thema Rotation?
Ich finde Rotation sehr, sehr gut, weil ich persönlich denke, dass Rotation auch neuen Schwung reinbringt. Viele alte Karten, die einfach Playstaples sind, Traveling Merchant oder auch, wie jetzt genannt, zum Beispiel bei roten Decks, Falling Star, Hidden Blade und so weiter. Das sind ja diese ganzen Staples, die ja momentan auch noch gespielt werden. Die fallen alle irgendwann raus. Und das heißt, das ganze Playstyle und Deckstyle wird sich ändern. Und ich denke, das ist schon was Gutes, was passiert. Weil dann ist es nicht immer dasselbe, was man am Ende baut, weil viele Staples, also viele Standardkarten, die in Decks drin sind, sind alte Karten, Origins und so weiter. Und wenn man die austauscht, irgendwas Neues, wenn man das Deck ändern muss, entstehen auch neue Plays und entstehen neue Playstyles. Und ich denke, das ist sehr, sehr positiv zu sehen.
Also meine Meinung zu Rotation allgemein ist auch schwierig. Ich sehe es immer so als zweischneidiges Schwert. Also erstens bin ich der Meinung, Rotation führt dazu, dass das Entwicklerteam gegebenenfalls eine Sekunde zu wenig drüber nachgedacht hat, weil dieses Thema Power Creep natürlich eine Sache ist, wie der Pascal schon gesagt hat. Bedeutet, hätten die Entwickler das Spiel schon länger im Voraus geplant und würden berücksichtigen, was sie schon mal entwickelt haben, dass gegebenenfalls manche Plays so gar nicht zustande kommen könnten. Allerdings sehe ich es bei Riftbound auf der anderen Seite so, ich glaube, dass die Entwickler sich bewusst dafür entschieden haben, um gegebenenfalls in späteren Sets solche Loops in Anführungszeichen oder unendlichen Dinger oder was auch immer, krassen Interaktionen einfach sagen zu können, hey, wir bringen im nächsten Set dann etwas, was eine Unendlichkeit oder einen Loop bringen könnte mit einer Karte aus Set 1. Allerdings, die kann ja nicht passieren, weil da gab es ja die Rotation. Was das ist, vermutlich das komplette Format, wo alle Sets dann legal sind, kaputt macht, das spielt gar keine Rolle. Das ist ja, das kann passieren. Aber das aktuelle Standardformat, was man auf großen Events dann spielt, vermutlich nicht davon betroffen ist. Möglicherweise. Und ja, wie du sagst, ne, natürlich neuen Schwung, alten Karten raus, neue Karten rein. Die ganzen Decks sehen nicht mehr gleich aus, auch wenn irgendwann sich wieder neue Karten, also es wird dann irgendwann wieder neue Staples reinkommen, die dann immer wieder gespielt werden und so weiter und so fort. Ja, du Florian?
Ja, ich wollte mich noch kurz einwerfen. Und zwar, wo du mich gefragt hast mit alten Plays und so weiter. Eine Sache ist mir noch eingefallen.
Ja, schieß los.
Ellen Vex freies Feld spielen.
Ah ja, fair, klar.
Das fällt mir auch ein, weil das haben sie ja auch gepatcht, dass es nicht mehr möglich ist. Das war ja zu der Zeit im Finale, glaube ich, und im Halbfinale, wo Ellen dann einfach seine Spells umsonst spielen konnte, weil er mit Ezreal und Vex alles so reduziert hat, dass die Spells nichts mehr gekostet haben. Er ist halt einfach ohne Runen zu bezahlen Spells gespielt und das war schon crazy.
Ja, also Pascal, sei froh, dass du manche eine Aktion oder Interaktion nicht mehr mitbekommen hast oder nicht mehr mitbekommen wirst. Das war schon crazy.
Aber umso gespannt auf die neue Interaktion.
Das ist ein guter Übergang zu dem, was ich fragen wollte. Was hast du denn im Pre-Rift-Event für eine Legend gehabt?
Ich habe Vi bekommen, aber habe sie nicht gespielt, weil ich es einfach keine wirklichen Karten dafür hatte. Ja, ich habe einfach.
Du hast keine Vi gespielt?
Nee.
Das kann ich nicht verstehen.
Ich bin für meine Rengar-Unit gegangen und habe damit dann mit Rengar zusammen mit zwei Vi's. Konnte ich wenigstens so ein, zwei Runden meinen Spaß haben.
Unleashed bringt ja nicht nur neue Legends und so weiter und so fort mit, sondern auch neue Mechanics. Die solltest du kennen, die kennst du auch hoffentlich. Unter anderem Nummer 1, XP. Experience, Level, whatever, suchst dir aus, wie du es nennen möchtest. Ist eine Mechanic, die ist jetzt mit Unleashed dazugekommen. Hat man so eigentlich nur in Magic sowas Vergleichbares? In Anführungszeichen, wobei da heißt es, glaube ich, anders, für mein Gefühl her, für das, was du machst. Erstens, kennst du die Mechanic in Magic und wie sie heißt? Und zweitens, wie stehst du zu XP und hast du dich damit schon angefreundet?
Ich bin mir bei Magic gerade nicht ganz so sicher, ob ich das auch so sehe.
Aber ich glaube, du meinst
das so mit den Sagen und mit den Countern?
Nein, tatsächlich nicht. Also ja, Counter brauchst du immer, aber bei Magic würde ich sagen, hast du schon mal was von der Energy-Mechanik gehört in Magic? Wo du Energy-Counter bekommst?
Nee, das habe ich nicht gespielt.
Ja, gut. Also Energy ist basically das, es gibt Karten bei Magic, die sagen, wenn sie ins Spiel kommen, generierst du 3 Energy und dann sagen andere Karten, wenn sie ins Spiel kommen, wenn du die ausspielst, kannst du X Energy dazu bezahlen, dann machen die halt einfach mehr. Oder für jeden Energy, das du bezahlt hast, hast du das. Es gibt auch in Magic tatsächlich Experience-Counter, aber die konntest du nicht, wie bei uns in Riftbound jetzt, ausgeben für etwas Neues, sondern die sind im Prinzip immer nur weiter gestackt und haben dann dir Bonis gebracht, je mehr Experience du hattest. In Riftbound ist es so, wir könnten sagen, es ist eine Mischung aus den beiden Magic-Experience-Sachen. Aus Energy und Experience wurde Riftbound XP.
Okay, jetzt kann ich mir das so ein bisschen ableiten, was du meinst mit den Karten. Aber da muss ich ehrlich sagen, finde ich das System, wie es in Riftbound ist, besser. Weil das ist ja für sich ein eigenes System. XP ist XP in Riftbound und in Magic ist es ja quasi nur eine weitere Ressource, die du generierst.
Ist es in Riftbound bedingt ja auch.
Aber mit anderen Effekten. weil du hast ja dadurch, dass jede verschiedene Legend einen anderen XP-Effekt hat und eine andere Möglichkeit eben hat, diese XP zu generieren, sei es über andere Units, über anderes Gear, was sie spielen können, ist halt die Vielfalt wieder ein bisschen besser. Ja, der Experience-Counter, der bleibt ja gleich in dem Sinne, die Grundbase, aber wie sie das halt generieren, da gibt es halt noch Möglichkeiten, dass man das einfach aufbauen kann.
Ja, das ist korrekt. Ich glaube allerdings, gibt es nur eine Legend, die quasi mit Experience was machen kann? Ne, zwei. Sind es zwei Legends, die mit Experience was machen können, Florian?
Nein. Drei, die ich im Kopf habe. Es ist Poppy, es ist Classic und Master Yi.
Ja, aber stopp, Master Yi will nur besitzen, aber gibt die nie aus.
Ja.
Also Master Yi will leveln.
Master Yi will die Level haben.
Genau, und Kha'Zix und Poppy können sie ausgeben, um Sachen zu generieren. Card Draw bzw. Effekte. Deswegen habe ich das nochmal so gesagt, dass Riftbound Magic Experience plus Counter zusammen ist, weil du kannst sie effektiv auch ausgeben, Pascal, bei Kha'Zix und bei Poppy, um Effekte zu triggern. Nicht nur leveln, dass sie bessere Stats bekommen, sondern auch wirklich effektiv ausgeben. Es gibt ja teilweise sogar Karten, die sagen, wenn du ein XP zum zusätzlich ausgibst, dann passiert ein Zusatzeffekt. Oder das Gear, wo du mit XP anlegen musst.
Oder halt dadurch nochmal einen Zusatzeffekt generierst.
Genau, richtig. Also hast du noch nicht so viele Berührungspunkte, mehr oder weniger. Ja, das Gear?
Das Gear, was du meinst, ist dieses Schwert für eins. Also es gibt einmal ein Schwert für eins, was du bezahlen kannst und normal anlegen kannst, das dann mehr Might bekommt, den grün.
Genau, richtig. Und dann gibt es diesen Schäferstab.
Genau, den Schäferstab, den du ausspielst, der dann ein EXP generiert und gleichzeitig ein EXP kostet, um ihn anzulegen.
Richtig, genau. Und das sind so die, das ist auch, siehst du auch wieder, ne? Es gibt welche, die kannst du wählen. Und ich bin mir sicher, dass wir von diesem XP, von dieser XP-Mechanik im späteren Spielverlauf noch ein bisschen was sehen werden. Auch so Sachen wie, du kannst, keine Ahnung, ziehst dir für alle drei XP, die du dir in den Pool ziehst, generierst du eine Energy zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass sowas kommt noch zusätzlich. Und so weiter und so fort. Und dahingehend zu dem XP gibt es natürlich auch das wunderschöne Keyword Hunt. Das ist dann das, wo auch diese XP quasi erzeugt wird, dadurch, durchs Holden oder durchs Conquern. Ja, kommen wir zu einer weiteren Mechanik, die wir jetzt ganz neu dazu bekommen haben. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, es war in einem Stream, I guess, Florian, niemals im Podcast. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber welche Mechanik, Pascal, fällt dir noch ein in Unleashed, die du in dem Spiel kennengelernt hast? Oder welche Keywörter sind dir im Pre-Rift aufgefallen, die du noch nie so gelesen hast?
Ganz einfach, der Renker, weil ich ihn selber gespielt habe, habe das gelesen, dachte mir nur so, verdammt, ist das gut, Ambush.
Richtig, die wunderschöne Ambush-Mechanik. Was glaubst du, was dein persönliches, außer boah, ist das krass gut, Feedback.
Es hat richtig Potenzial, einfach nochmal eine neue Ebene hinzuzufügen, weil du jetzt nicht nur erwarten kannst, dass du von einem Spell gecountert wirst, jetzt kannst du auch erwarten, dass dein Gegner in der Lage ist, hier nochmal eine Unit ins Battlefield reinzusetzen, die einfach den Rahmen halt dann vielleicht von deiner Might, die da zur Verfügung steht, für deinen Angriff komplett sprengt. Und das ist schon richtig cool. Overall einfach richtig cool.
Florian, was sagst du zu Ambush?
Ich mag es sehr, bin ich ganz offen. Ich selber habe es ja schon ein bisschen gespielt. Vex hat ja die liebe Weimar als Ambush-Unit, kannst du spielen. Oder auch in Eifern gibt es den Wolf, den man spielen kann als Ambush-Unit. Und ich mag das Ganze einfach nochmal extra Might on top zu werfen, sei es in Defense oder Offense, weil man kann ja beides verwenden. Und das hat schon einige Gegner aus ihrem Spielstil gebracht, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du in den Busch reinläufst, wo ein Bird der 1 liegt und du denkst, du kannst das easy übernehmen und dann tappt der liebe Gegner 4 Stück und schmeißt einen Wolf drauf, der dann 7 Might in Defense hat, das erwartet man dann weniger, bin ich ganz ehrlich. Und das ist halt was, wo du auch diese Reactions Play oder irgendwelche Plays machen kannst, um einfach den Gegner zu überraschen.
Der Überraschungseffekt ist auf jeden Fall geglückt, wenn dann plötzlich ein Rengar aus dem Busch springt. Wer kennt es nicht? Rengar Ult ist an, meine Lux in der Mitte steht ganz alleine da und es macht Puff. Lux verschwunden. Im Übrigen habe ich euch dreist was zu erzählen, beziehungsweise euch dreien plus natürlich den Zuhörer da draußen. Ich habe am Samstag ein wunderschönes Paket bekommen. Da komme ich direkt zu der ersten Frage an dich, Pascal. Du verwendest ja, also du könntest ja bestimmt als ambitionierter TCG-Spieler sagen, man braucht schon sehr viel Supply, was das Ganze angeht. So Sleeves, Deckboxen, Binder und so weiter und so fort. Und der Verschleiß ist ja in der Regel schon sehr, sehr hoch.
Immens.
Also ich weiß gar nicht, ich glaube, nach jeder dritten Skirmish oder so muss ich hingehen und mein Deck neu sleeven. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das kommt in der Regel schon hin.
Ja.
Ich habe jetzt am Samstag ein wunderschönes Paket bekommen von Cobra Collect. Sind sehr coole Dudes. Das war ein sehr cooles Gespräch und die haben uns, Florian, du hast ja schon mitgenommen, die habe ich nämlich direkt gesagt und habe dir Sachen mitgegeben. Deckboxen, Sleeves und Binder zugeschickt lassen. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Es war mega geil, mega insane. Und jetzt geht es für uns beide in die Testphase. Und dann werden wir euch dazu auch natürlich hier im Podcast Feedback dazu geben. Und den Pascal würde ich dann einfach auch mal mit einer Packung Sleeve bestücken, dass er sich auch ein gutes Bild davon machen kann. Aber grundsätzlich, auf dem ersten Blick für mich, Haptik, Optik, ich finde die cool. Also fühlt sich gut an, lässt sich gut schaffen. Schaffelgefühl ist insane. Finde ich richtig nice. Ich finde es auch gut, dass die tatsächlich nur die Dual Sleeves haben, also innen immer dunkel, dass du niemals die Möglichkeit hast, dass die Kartenrücken durchblitzen. Und alles Weitere, wie sie jetzt im ganzen Spielverlauf sich dann handeln lassen und nach einer Skirmish aussehen, das werde ich nächste Woche sehen, weil ich werde am 30. auf jeden Fall Skirmish spielen gehen im Battle Bay in Saarbrücken. Und da würde ich sagen, laden wir den Pascal doch auf jeden Fall mit ein und dann geben wir ihm eine Packung Sleeve und dann soll er auch mal gucken, was er dazu sagt. Florian, dein kleines Feedback dazu. Was sagst du zu den Produkten?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Produkte alle in der Hand. Wie du sagst, die Sleeves fühlen sich sehr, sehr gut an im Shuffle-Gefühl. Auch die Oversleeves habe ich schon benutzt. An sich fühlen sie sich nicht schlecht an. Sie sind slightly dünner wie manche andere Oversleeves, die ich kenne. Aber das muss nicht schlechtes sein. Also ich finde, es ist direkt nicht mehr so dick auf wie vorher, ich nenne es mal so. Und
wow.
Ja, finde ich gut. Auch die Deckbox und so weiter. Ich habe mich ja schon in eine verliebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist die mit dem Neon drauf, die ich auch direkt hier dabei habe. Ich finde einfach Haptik, Optik echt gut. Die fühlen sich stabil an. Man muss nicht Angst haben, irgendwie, dass gleich was passiert. Bin ich echt ein Fan davon. Auch bei manchen Deckboxen, die Würfelfächer und so weiter, die gehen schwer raus, nennen wir es mal so. Also ich habe schon manche gesehen, die klemmen immer wieder oder ziehen sich ein bisschen wieder. Aber hier, komplett smooth, raus und rein, das sind Sachen, die gefallen mir einfach. Das sind Kleinigkeiten, finde ich echt super toll.
Die Liebe zum Detail, würde ich sagen, ne? Also Liebe zum Detail, ich mag ja diesen kleinen, wunderschönen Wurm, Drachen, whatever. Nochmal vielen Dank an Cobra Collect für die wunderschöne Box. Hat uns mega gefreut. Wir werden euch auf jeden Fall ehrliches Feedback geben, sobald wir damit gespielt haben. Erster Eindruck. Sehr gut. Dein erster Pre-Rift hast du dann gespielt. Wie ist denn deine Fehlerquote so gewesen? Was glaubst du denn so im Nachgang? Würdest du dir heute in Anführungszeichen vielleicht in den Popo beißen? Beziehungsweise welche Spielfehler hast du gemacht und was würdest du heute mit mehr Erfahrung besser spielen?
Also Pascal, ganz, ganz, ganz hart würde ich mir dafür in Popo treten, dass ich mir, obwohl meine Farbkombination gut war, nichts fürs Late Game hatte. Ich hatte wirklich, sobald irgendwas größer 5 Might auf dem Board gelegen hat, war ich raus. Ich konnte nicht mehr drüber. Sobald mein Rengar weg war, war ich es auch. Das war schon, ja,
das
unglücklich.
Das ist ein sogenanntes, wie soll ich sagen, in einem Sealed-Format keine Late-Game-Option zu haben, ist immer sehr schwierig. Also ich muss immer für meinen Teil sagen, solche Fehler, also ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei, bei TCGs zu spielen. Ja, und ich habe ja auch meine Fehler ganz oft auch in anderen Kartenspielen gemacht, ne? Und da gab es so, in Magic hat man so einen Vergleich, da hat man, das nennt sich Bread, also Brot auf Englisch. Das B steht für Bomben, also Big Buddies, Bombs. Das R steht für Removal. Und das E steht für Evasive oder Evasion, also sowas wie fliegend, irgendwelche unblockbaren Sachen. Und der Rest weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das waren die drei wichtigsten Begriffe in einem Sealed-Format. Und genau das kann ich auch in Riftbound genauso widerspiegeln. Ne, du brauchst Bomben, du brauchst starke Units, die einfach am Late-Game da sind und die Might aufs Board bringen. Genauso brauchst du aber auch das Removal. Das ist auch essentiell, meines Erachtens. Vermutlich kannst du das ein bisschen umbauen. Ne? Also ich würde auch Ambush dazu setzen irgendwo in das Bread, weil Ambush-Units auch sehr gut sind. Plus darüber hinaus haben wir jetzt halt natürlich in diesem Spiel nicht so unbedingt Evasive, ne? Also dieses Evasion, dass du da fliegen könntest oder ähnliches. Aber ich glaube, dass Ganking in einem Pre-Rift-Event schon eine Sache sein kann, die sehr wichtig und sehr gut ist. Florian, du liegst so die ganze Zeit?
Ja, im Pre-Rift war es die 7-Might-Unit, die man ziehen konnte, die rote 7-Might-Unit, die einfach Ganking hatte. Wenn man dann noch das Glück hatte und die Leblanc gezogen hat, konnte man die on top noch verwenden. Heißt, man hat einfach eine 7-Might-Unit gehabt, mit der man konkern konnte, die man duplizieren konnte und dann einfach aufs andere Battlefield mit 7-Might ohne Verluste rüberlaufen konnte. Und das ist halt schon sehr stark im Pre-Rift. Dann hat man gleichzeitig eine Bomb mit einer Evasion, also mit Ganking. Und man hat keinen Verlust, weil man einfach nur die Kopie reinschickt.
Ja, aber ich kann dir sagen, um dem Ganzen mal so ein Vorreiter zu sein. Ich habe auch in den Anfängen meiner Sealed-Karriere in vielen anderen Spielen auch immer gedacht, hey, boah, ich habe jetzt nur Removal im Deck, geil, ich gewinne alles. Aber dann am Ende kommt dann irgendwas, also ja, du brauchst die Bomben, du brauchst starke Units, das ist essentiell wichtig. Du brauchst genauso aber auch das Gegenstück dazu, du brauchst Removal. Du brauchst etwas, um die großen Units wieder wegzubekommen. Hast du keines der beiden, weil du denkst, so wie ich, hey, Magic, saugeil, Counterspell ist eine Sache, spielst nur Counterspells in Blau, kriegst du halt auf die Schnauze, weil so viel kannst du gar nicht countern, wie der Gegner spielen kann, vor allem in einem Sealed-Format. Und ja, ne, also ich war auch mal Anfänger, Russe, natürlich auch Ressourcenmanagement im Riftbound ganz speziell. Das ist alles etwas, das musst du, das lernst du mit der Zeit. Das ist alles etwas, das kommt nach und nach. Aber ich glaube, wir werden alle für jedes Mal, wo wir drei miteinander spielen, immer ein Stückchen besser. Und ich bin mir auch sicher, dass du, Pascal, auch schon viel besser geworden bist wie nach deinem ersten Pre-Rift-Event. Wie sind deine ersten Nexus Knights ausgefallen? Hast du überhaupt schon welche gespielt? Warst du zwischenzeitlich mal wieder spielen? Und jetzt kommt die wichtigste Frage von allen. Was spielst du denn für Legends? Und warum?
Dann fange ich lieber gleich mal mit dem letzten an. Also ich spiele im Moment Ornn und Volibear. Weil es sind Freljord, Units, Legends. Und Freljord ist halt einfach voll mein Thema. Ich spiele seit Ende Season 1 Ashe. Ich spiele kaum Support, hauptsächlich auf Botlane. Es ist irgendwie so komplett verankert, dieses Thema. Es sind mit meine Lieblingscharakter und macht einfach Spaß. Diese Mechanik von Ornn. Oder dieses Aggressive beim Volibear zusammen mit dem Ramp, das ist schon, es ist schon lustig, ja. Aber, ja, die erste Nexus Knight war nicht so 100% toll. Ich meine, es war die erste Erfahrung, okay. Die erste Runde war ein Unentschieden, die zweite Runde war ein Unentschieden, die dritte Runde war ein Unentschieden und die vierte Runde war ein echt extrem schnelles 0-2 gegen Jhin. Weil ich gar keine Chance dagegen hatte gegen den flauen, blauen Vorkost. Null Schnitte.
Florian, warst du da live dabei?
Ja, ich habe miterlebt. Also die Spiele an sich natürlich nicht ganz, weil ich selber gespielt habe. Aber ich habe es miterlebt, dass es halt oft in die Overtime gegangen ist. Und man dann halt einfach gesehen hat, okay, Pascal überlegt noch ein bisschen. Das ist nichts Schlechtes, sondern er versucht, die besten Plays rauszuholen mit dem, was er hatte. Aber man merkt halt, dass Ornn ein relativ langsames Deck ist. Und das ist, denke ich, einfach das gewesen, wieso es in die Overtime gegangen ist. Ansonsten sehe ich jetzt Potenzial hinter ihm. Und ich denke auch, wenn man mal weiß, wie man spielen muss, dass man schneller wird, kann man ja das beste Beispiel Allen nennen, wie er Esfir gespielt hat. Der hat immer gesagt, er muss schon vorausdenken und schnell spielen, weil er weiß, dass er ein langsames Deck hat.
Fair. Ich meine, jetzt bei meiner zweiten Nexus Knight war es ja eigentlich genau andersherum. Da war ich nur ein einziges Mal in der Overtime und das war noch nicht mal wegen mir verschuldet. Und da habe ich einen Win, Runde 1, gegen Diana. Dann zwei Niederlagen und dann kam die Overtime. Und die Overtime habe ich halt dann verloren aufgrund von Punkteunterschied, also Punktestand. Aber ich hätte es gewonnen, wenn ich nicht einen Missplay gemacht habe, auf den der Florian mich aufmerksam gemacht hat.
Missplays.
Ich habe es nicht Missplays. Gesehen, sagen wir es so.
Wir haben die schlechteste Entscheidung der Woche. Was war denn deine schlechteste Entscheidung der Woche? Was war dein Missplay? Schieß los.
Ich habe meinen Ohren nicht geopfert. Wenn ich meinen Ohren geopfert hätte, hätte ich die komplette Battlefield Control gehabt.
Okay.
Weil ich mit meinem Ohren equipped mit einem GA ins gegnerische rechte Battlefield gegangen wäre und hätte dadurch meinen Ohren verloren, hätte seine 4 Might Unit mitgenommen, hätte dann meine zweite Unit gespielt und ein Shurelios. Und dadurch wären beide Units von mir ready gewesen, wäre dann mit meinem Ohren, mit meiner anderen Unit wieder in das Battlefield gegangen und hätte halt das Battlefield komplett geklärt. Ich habe die Play nicht gesehen, der Florian hatte sie sofort gesehen. Und weil ich dadurch auch verloren habe, weil ich die Play nicht gesehen habe, hat der Florian mir ermutigende Worte ins Ohr geschrien.
Ermutigende Worte ins Ohr geschrien. Florian, kennst du diese genauen Worte, den Wortlaut noch? Am besten auch in derselben Lautstärke.
Dieselbe Lautstärke und die genauen Worte weiß ich nicht mehr. Ich habe aber schon gesagt, guck doch mal, guck genau hin, du hast das Winning Play auf der Hand und dann habe ich es ihm halt schon schnell und vielleicht ein bisschen lauter erzählt, weil ich hab's halt schon gesehen gehabt, aber das Shurelias macht halt alle Units ready und ich glaube, das hat er einfach am Anfang ein bisschen übersehen gehabt, weil damit kannst du halt eine Unit, die recalled wird und exhausted wird, wieder ready machen. Weißt, du hast die zweimal und dann kannst du halt einfach...
Also hast du ihm quasi durch die Blume gesagt, dass er ein bisschen doof war?
Ein bisschen, vielleicht. Ein bisschen.
Meine Damen und Herren da draußen, read the card, explains the card. Ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste, was wir im TCG-Leben lernen muss. Die Karten vernünftig zu lesen. Wenn du das nicht tust und sie nicht 100% verstehst, geh zu jemandem, lass dir helfen und lass dir das zeigen und erklären. Aber das ist wie so oftmals im Leben eine Sache, die man unbedingt beherrschen sollte.
Und auch erlebt haben sollte. Weil nur aus seinen eigenen Fehlern lernt man.
Arena Greatest Trigger.
Danke.
Ausblick, Perspektive. Pascal, wo willst du noch hingehen? Was ist deine Reise? Was ist dein Ziel in Riftbound? Was hast du vor?
Als allererstes mal jetzt noch meine erstes Skirmish mal mitspielen und das zu erleben. Einfach eine schöne Zeit da haben. Ich meine generell, alles wirklich sehr, sehr nette Leute. Wirklich eine angenehme Community im Vergleich zu anderen TCGs. Und einfach sehen, was noch kommt. Auch mal ein erstes großes Event mitspielen, so wie es der Florian jetzt getan hatte. Und mal sehen, wie weit ich dann komme. Und irgendwann will ich auf jeden Fall auch mal einen Top-Cut schaffen.
Uiuiui, das ist ein sehr harter Call. Dazu möchte ich nur ganz kurz was einwerfen, auch wenn es jetzt hart klingt und sehr frech und sehr böse. Das wirst du nicht mit einem Orn oder mit einem Volibear schaffen. Da müssen wir mal über deine Deckentscheidung sprechen.
Ah, mal gucken, was kommt noch?
Ja, perspektivisch, heutzutage ist Flareliot nicht unbedingt die besten Legends, die es auf dem Markt gibt. Florian, sag bitte, hilf mir.
Ja, also nach der aktuellen Meta wird es schwierig. In Skirmishes vielleicht Topcut? Ja, machbar, weil wir hatten ja auch schon mal in Kaiserslautern einen Volibear im Topcut. Will ich dich erinnern. Das war der erste Skirmish. In einem Skirmish ist Topcut machbar. In Regionals definitiv nicht. Weil wenn man guckt, wo diese Legends überall liegen, wird es nicht machbar sein. Bin ich ganz offen. In Skirmishes kann das immer wieder mal passieren. Du kriegst ein paar gute Gegner, läufst durch und so weiter, dann schafft man das auch. Ich habe es mit Yasuo geschafft, es hat ein Volibear geschafft, es hat auch schon der Arima gewonnen in Saarbrücken, meine ich, richtig zu wissen.
Ja.
Also es geht auch mit Legends, die nicht so high-valued sind in Sachen Meta, aber man muss einen guten Tag erwischen, um das zu schaffen.
Aber Ari ist ja nicht von Freljord.
Ja, es geht ja insgesamt darum, um für mich jetzt für Non-Meta-Champions. Freljord hat Ornn, näher nach dem aktuellen Stand, die beste Chance. Ich denke, der stärkste Ornn ist momentan der Aggro-Ornn mit den Sprites und nicht der Tank-Ornn. So ehrlich muss man sein.
Hast du gehört, Pascal? Aggro-Ornn.
Ja.
Da kommen wir direkt zur nächsten Frage, weil wir erstens werden wir dann zusammen am 30. in Saarbrücken Skirmish spielen. Dann kannst du deinen Ornn auspacken, aber den Aggro-Ornn, der mit seinem Hammer die Schläge verteilt. Und zweitens komme ich auf eine Sache. Aus eigenem Interesse wirst du an dem Road to Utrecht Event teilnehmen, auch wenn du nicht nach Utrecht fahren wirst, wirst du ja bestimmt an einem Online-Event bei uns teilnehmen, oder? Die Antwort lautet ja. Die Antwort lautet nur ja. Ein Nein hätte ich nicht akzeptiert, weil dann Alter 4. Einfach getroppt.
Es ist einfach eine schöne Zeit haben, mit anderen Leuten spielen, auch einfach mehr Erfahrungen sammeln gegen Matchups und auch selber so ein bisschen so ein Off-Matchup vielleicht, wenn man jetzt Ornn oder Volibear im Speziellen dann spielen würde, dass man trotzdem anderen Leuten was bieten kann gegen Decks, wo die nicht auf dem Schirm haben. Weil,
ja,
wer weiß, am Ende steht dann doch der Aggro-Ornn vor dir, der dir doch mehr Probleme bereitet, als du erwartest.
Grundsätzlich, glaube ich, ist die Road to Utrecht, die wir veranstalten werden, wir werden auch live auf Twitch sein mit diesem wunderschönen Event. Da castet natürlich unser Eis ohne Waffel aka Chris wieder. Dem bin ich recht herzlich dankbar, dass er natürlich auch heute dieses Mal wieder dabei ist, nächste Woche. Freue mich unendlich darauf. Das wird ein sehr geiles Event, bin ich mir sehr sicher. Und auch da werden wir, just saying, nochmal Shoutout an Cobra Collect, ein bisschen Ware mit rausgeben an die ersten, an die Gewinner. Oder an die Tops, mal gucken. Da habe ich noch ein bisschen Material, was ich rausgeben kann. Und ihr solltet natürlich alle daran teilnehmen oder so viele wie möglich. Und die Links zu unserem Discord und so weiter findet ihr natürlich unten in den Shownotes beziehungsweise in der Beschreibung. So, aber ich glaube, 1:03, wir haben lange gesprochen, wir haben über alles gequatscht, was wir jetzt so über dein erstes Pre-Rift-Event, über deine Nexus Night, über die Fehler, die wir gemacht haben. Wir haben Xian ein bisschen abgeklappert und darüber kurz unterhalten. Kommen wir aber doch mal ganz kurz dazu an euch beiden. Was würdet ihr einem Menschen sagen, der noch nie oder jetzt zum ersten Mal von Riftbound gehört hat? In einem Satz am besten.
Ganz spontan würde ich sagen, das ist einfach tolles TCG mit tollen Leuten, um eine tolle Zeit zu haben.
Das ist schon mal ein sehr positives Feedback. Florian, hast du einen Satz?
Ich würde sagen, aus der Spontanität heraus, es ist sehr komplex, aber wenn man mal drin ist, macht es einfach Bock. Dieses ganze TCG mit System, mit Countern, man hat immer eine Möglichkeit, was zu spielen und man sitzt nicht wie bei anderen Spielen einfach nur rum und wartet, bis der Gegner fertig ist.
Von meiner Seite aus würde ich sagen, ich finde, Riftbound ist mit Abstand das kompetitivste Kartenspiel, was es aktuell auf dem Markt gibt, auch von der Masse oder von der Breite an Events, die gespielt werden, um alle Hardcore-Competitive-Spieler abholen zu können. Das kann man so unterm Strich doch sagen, oder?
Jo.
Oder? Würde ich auch sagen. Das war es dann von uns dreien für heute. Vielen Dank an dich, Florian, dass du wieder dabei warst. Recht herzlichen Dank natürlich auch an den Pascal. Denkt ihr beiden nochmal daran, auch es in die Welt heraus zu verkünden. Nächste Woche Sonntag am 31. ist unser Trainingscup Road to Utrecht. Natürlich heute Abend nach diesem wunderschönen Podcast haben wir natürlich auch wieder unser Monday Inn geöffnet. An einem Feiertag kann man mal auf eine gemütliche Runde an den Stammtisch dazukommen, um einfach mal gegen den Aggro-Ornn auf die Kasse zu bekommen oder dem Aggro-Ornn mal den Hammer lang zu ziehen. Oder einfach den wunderhübschen Menschen mit der roten Ferrari-Brille zu sehen, ist auch gleich, völlig gleich. Weiterhin natürlich alle Links, die ihr wissen müsst, zu unserem Discord, zu Cobra Collect, die Webseite, wo ihr euch natürlich auch selbst Ware bestellen kann. Und so weiter und so fort, findet ihr natürlich alles unten in der Shownote und in der Videobeschreibung. Und ja, würde das letzte Wort natürlich an unseren Florian und unseren Pascal geben. In diesem Sinne, das war's für mich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns auch beim nächsten Mal.
Ja, danke. Von meiner Seite aus auch herzlichen Dank an Pascal und an dich. War heute wieder ein sehr schöner Podcast, hat Spaß gemacht mit den ganzen Meta-Insights von China, wie es dort gelaufen ist oder auch einfach unsere Anfänge, Pascals jetzige Anfänge oder auch unsere älteren, in Anführungsstrichen, Anfänge mal ein bisschen zu quatschen. Und ja, ich freue mich auf den Road to Utrecht Cup auch sehr. Ich denke, das wird sehr spaßig und macht alle mit. Und auch von meiner Seite herzlichen Dank an Cobra Collect, an die ganze Ware, die wir haben. Und ja, dann gebe ich euch weiter an Pascal.
Von mir auch ein großes Danke an den Daniel, an den Flo. Und ja, was will man eigentlich noch mehr sagen, außer kommt in die Gruppe, kommt in die Gruppe.
Porsche Cayman S, kommt in die Gruppe. Tschüss.
Ciao.